Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber an diesem Mittwoch, wo wir genau die richtige Serie für euch haben. Denn heute ist der Netflix-Erfolg Wednesday in die zweite Staffel gestartet. Und das müssen wir natürlich auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen überprüfen, ob das was geworden ist. Und wenn ich sage, dann meine ich damit mich, Movieplot Podcast-Host Esther Stroh, sowie meine liebe Kollegin Joanna Müller. Hallo Joanna.
Hallo.
Wir haben uns ja zur frühen Stunde schon ein bisschen mit der Zusammenfassung, was in Staffel 1 geschah, auseinandergesetzt. Da hört also gerne nochmal rein, wenn ihr jetzt gerade in diesem Podcast seid und feststellt, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was eigentlich vorgefallen war in den ersten Episoden. Hier wollen wir dann natürlich ausführlich über Staffel 2 sprechen. Also ab ins Streamgestöber. Joanna, wir drehen die Uhr 3 Jahre zurück. Ich konnte es kaum fassen, dass diese Zahl jetzt wirklich schon auf 3 Jahre sich beläuft. 2022 überraschte uns eine Netflix-Serie mit enormen Publikumszahlen, die niemand so vorhergesehen hatte. Wie war das damals mit dem Erfolg? Hast du uns ein paar Zahlen mitgebracht oder wie lässt sich dieser Erfolg überhaupt messen, wenn Netflix sagt, das ist ein Riesending gewesen, dass Wednesday kam?
Ja, Netflix misst immer die Views einmal einer neuen Serie innerhalb der ersten 91 Tage auf dem Streamer nach Veröffentlichung und auch die geschauten Stunden. Mhm. Und so veröffentlicht Netflix dann eben auch die Zahlen, stellt die Top-Listen auf und so weiter und so fort. Und da ist es tatsächlich so, dass die erste Staffel von Wednesday 252,1 Millionen Views verzeichnen konnte innerhalb dieser ersten 3 Monate eben, die dafür relevant sind, und 1,7 Milliarden geschaute Stunden. Also wirklich unheimlich viele Menschen haben diese Serie gesehen. Und damit steht die erste Staffel von Wednesday tatsächlich bis heute auf Platz 1 der erfolgreichsten englischsprachigen Serien bei Netflix. Also wow. Noch vor Adolescence, noch vor Stranger Things. Auf internationaler Ebene steht tatsächlich nur Squid Game Staffel 1 noch davor. Also nur mal so zum Vergleich, da sind es 265 Millionen Views. Also
ist es tatsächlich auch insgesamt die zweiterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten?
Ja, genau. Krass. Genau. Also wirklich ein unglaublicher Erfolg, den wahrscheinlich auch niemand so richtig hat kommen sehen. Mhm. Aber am Ende überrascht es aber vielleicht auch doch nicht so ganz, dass es so erfolgreich geworden ist.
Ja, danke für diese Zusammenfassung. Das ist natürlich nochmal spannend, auf die Zahlen zu gucken. Und häufig verändert sich sowas ja auch nach 3 Jahren, kann man sagen, sind andere dann vorbeigezogen. Aber nein, Wednesday hält sich immer nach oben. Das ist natürlich spannend.
Genau, und Adolescence ist wirklich auch sehr weit hinter zurückgeschlagen. Also da fehlen noch 100 Millionen Views.
Das war ja die Erfolgsstory dieses Jahr, genau.
Genau, also da da kommt auch erstmal nichts.
Wir werden natürlich gespannt jetzt darauf schauen, wie sich Staffel 2 entwickelt. Wir sehen es jetzt schon in den Netflix-Charts in der letzten Woche. Also bevor Staffel 2 angelaufen ist, ist da auf einmal schon Wednesday wieder hochgeklettert in den Charts. Also Leute gucken jetzt auch nochmal die erste Staffel, um zu wissen, was los war, um dann gut informiert heute in die zweite zu starten. Und wir haben natürlich diese 4 Folgen, die es gibt, schon gesehen und wollen darüber sprechen. Aber vorher gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Joanna, bevor wir uns Staffel 2 ganz intensiv widmen, würde ich gerne noch mal kurz fragen, weißt du noch, wie dir Staffel 1 gefallen hat, als du es damals gesehen hast? Hattest du irgendwie ein Verhältnis zu Addams Family, diesem Phänomen oder Franchise oder dieser Erzählung, was auch immer?
Also ich hatte nicht so das überkrasseste Verhältnis dazu. Also es gibt ja Leute, die wirklich damit aufgewachsen sind, ne, und auch irgendwie die alte Serie kennen oder die Comics kennen, noch aus den 30er Jahren oder so. So ging es mir tatsächlich nicht. Also ich habe die beiden Kinofilme gesehen, die 1991 und 93 veröffentlicht wurden, habe ich irgendwie als Kind mal gesehen, aber war mir jetzt auch nicht so einer meiner, ich sag jetzt mal, Lieblingsfilme, so dass ich so war, ich liebe die Addams Family über alles und jetzt kommt da irgendwie eine Serie über Wednesday Addams, sondern ich war so, ach ja, cool, dass das jetzt irgendwie da ist und Wednesday war auch schon immer eigentlich die lustigste Figur aus diesem ganzen Kosmos, genau. Aber deswegen, ich bin niemand, der dann sagt, ja, das war jetzt aber anders und das geht gar nicht und so weiter, so, ne, dass ich das immer mit den alten Sachen vergleiche, sondern ich bin da relativ offen und frisch reingegangen und mir hat's sehr, sehr gut gefallen, weil die Serie checkt sehr viele Boxen von Dingen, die ich gerne mag. Ich liebe Tim Burton, ich liebe Coming-of-Age-Serien, ich liebe Fantasy, ich liebe morbiden Humor, also ich mag auch gerne so spooky Sachen, die aber nicht zu krass horrormäßig sind, weil ich komme mit Horror gar nicht klar.
Ja, ja.
Und Tim Burton hat für mich genau diesen Gruselfaktor, den ich super gerne mag und
da können irgendwann ein paar seltsame Körperteile auftauchen, aber es ist halt nicht so gruselig inszeniert, dass man jetzt denkt, oh, ist das alles unschaurig, unheimlich.
Nee, genau. Deswegen, ich finde, das ist eine super Mischung für mich. Deswegen fand ich das ganz toll. Und deswegen habe ich mich auch jetzt sehr auf die zweite Staffel gefreut.
Ja, sehr schön.
Wie ist es bei dir?
Ich bin tatsächlich eher so eine Gelegenheitsguckerin. Also ich hatte mit Addams Family als Kind und Jugendlich überhaupt nichts am Hut. Habe mir das dann irgendwann so als Erwachsene die Filme mal angesehen und dachte, ja, okay, ganz nett. Dark Shadows gab es ja da auch schon, dachte ich irgendwie noch mehr so spooky Familien-Tim Burton-Vibes, aber gut. Und hab's dann aber natürlich ganz gerne geguckt, die Netflix-Serie Wednesday, fand's unterhaltsam, hab nicht ganz verstanden, warum jetzt dieser Hype auf diese Serie gerade kommt, aber hab's jetzt auch ihr nicht anfechten wollen. Also ich fand's, gibt schlimmere Netflix-Serien als das, insofern meinetwegen. Deshalb bin ich ja eher so als Neugierige hier auch drinne, die sich fragt, wo führt uns das alles noch hin? Wo es uns in Staffel 1 hinführt, da haben wir euch ja schon in unserer kurzen Mini-Folge vor dieser noch mal zusammengefasst, dass Wednesday an eine neue Schule kam und da ein Monster besiegen musste und wer da alles mit drin verwickelt war. Jetzt in Staffel 2 ist es tatsächlich so, dass Wednesday freiwillig erstmals an eine Schule zurückkehrt. Das betont auch ihre Mutter. Was, das kann ja gar nicht sein, dass dieses Kind tatsächlich sozusagen ein zweites Schuljahr an demselben Institut bestreitet. Aber Nevermore hat es geschafft. Hat sich allerdings auch ein Stück weit verändert in Staffel 2, zumindest für Wednesday, denn sie muss jetzt feststellen, dass sie auf einmal berühmt, beliebt bei ihren MitschülerInnen ist. Und das geht natürlich gar nicht für eine Wednesday, die sich am liebsten als Außenseiterin irgendwo am Rand stellt und nicht beachtet werden will. Damit muss sie jetzt erstmal umgehen. Außerdem sind jetzt auch ihr kleiner Bruder neu an der Schule und ihre Eltern bleiben auch erstmal da, weil sie noch so eine Gala vorbereiten sollen. Also die ganze Familie ist jetzt auf einmal um sie herum. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich wieder neue Morde geschehen, die sie untersuchen muss. Da kann man das Prinzip von Staffel 1 natürlich nicht verändern. Und dass sie eine Vision hat, die so ein bisschen vielleicht die Marschrichtung, würde ich sagen, für Staffel 2 vorgibt. Was sieht sie da in ihrem Kopf, während ihr schwarze Tränen aus den Augen laufen, Johanna?
Sie steht auf einem Friedhof und sieht einen Grabstein, wo Enid Sinclair draufsteht. Das ist natürlich ihre Mitbewohnerin. Und ihr wird offenbart, dass sie tatsächlich auch für den Mord oder für den Tod von Enid verantwortlich sein soll in dieser Vision. Und da schreckt sie natürlich auf.
Ja,
denkt so, das muss verhindert werden.
Das darf nicht passieren, denn obwohl sie sich natürlich immer sehr abweisend und gelassen gibt, hat sie die ja schon zu ihrer Freundin erkoren in der ersten Staffel. Die haben sich da sehr angenähert, die zwei Zimmergenossinnen. In Staffel 2, was ich so mitbekommen habe, wurde jetzt gar nicht so viel verändert. Es hat natürlich lange gedauert mit dem Hollywood-Streik dazwischen, dass alles länger sich hingezogen hat mit dem Dreh und dass sie nach Irland umgezogen sind, glaube ich, für den Dreh.
Genau.
Wo hatten sie vorher gedreht?
Rumänien.
Ah, okay. Mhm. Wie kam es nach Irland?
Och, das weiß ich
glaube, die haben einfach irgendwelche Angebote, auch was so an finanzieller Unterstützung ist ja natürlich immer ein Faktor.
Ja, wahrscheinlich ging es irgendwie am Ende um Geld.
Ich hatte nur gelesen, dass Irland sehr grün war und dass das Wednesday vor Probleme gestellt hat.
Ja, genau. Das meinte Jenna Ortega bei der Pressekonferenz, dass auf einmal die Addams Family sehr lebendig aussah und das geht natürlich nicht.
Mehr weiße Schminke, um das grüne Irland auszugleichen.
Ja.
Außerdem ist jetzt auch noch neu, dass Jenna Ortega, die ja in der Vergangenheit durchaus sich auch kritisch geäußert hatte zu Wednesday, jetzt eine Produzentinnenposition innehat, also auch ein bisschen mitentscheiden darf.
Mhm.
In der Hoffnung, dass das dann auch sozusagen ihre Kritikpunkte selbst ausgleicht, wenn sie sagen kann, nö, will ich nicht machen. Ja.
Genau, da hatte sie ja im Vorfeld so ein bisschen vor allem, was so die romantische oder ja die Love Interests von Wednesday anging, hatte sie ja ein bisschen kritisiert in Staffel 1, dass es für sie keinen Sinn gemacht hat, dieses Liebesdreieck da zwischen Xavier, Tyler und ihr. Und dass sie sich gerne mehr Horror und mehr Action wünschen würde und so. Mhm. Ja.
Tja, mal sehen, was wir da bekommen. Wir haben jetzt 4 Folgen gesehen von der zweiten Staffel, wo bei 4 weitere noch im Anfang September kommen. Da sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Aber jetzt wollen wir uns natürlich erstmal der neuen Staffel widmen. Und ich würde mal gerne bei den Figuren einsteigen. Denn wir haben ja sowohl Rückkehrer, die wir gerne wiedersehen wollen, als auch neue Charaktere, die eingeführt werden. Und da würde ich dann direkt mal bei der Addams Family tatsächlich anfangen. Für mich ist nämlich, war doch recht erstaunlich, weil ich nicht so genau drin war, dass Wednesday Addams ja erstmal in Staffel 1 so eine ausgekoppelte Addams Family Figur war. Und jetzt haben wir auf einmal wieder die ganze Familie da, die jetzt nicht nur auch in Gastrollen zurückkehrt, sondern durchaus auch so in Hauptrollen.
Ja.
Denn Vater Gomez und Mutter Morticia sind ja da auf einmal einquartiert in der Schule tatsächlich. Mhm. Und ihr Bruder soll jetzt auch studieren oder was auch immer er da tut an der Schule mit anderen Dingen noch.
Genau.
Ist das was dir gefallen hat, dass die jetzt noch ein bisschen mehr reinkommen?
Tatsächlich ja. Mhm. Also ich glaube in Staffel 1 waren die ja wirklich nur in 2 Folgen oder so mal kurz zu sehen. Und ich finde auch, ohne jetzt vielleicht mega ultra Addams Family Fan zu sein, finde ich schon, dass die alle eine ziemlich lustige Dynamik haben. Also ich finde vor allem so Morticia und Gomez haben irgendwie eine sehr, sehr witzige Dynamik, wie die so miteinander reden und
sich Maden teilen und
ja, genau. Und auch die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Morticia und Wednesday finde ich irgendwie auch spannend. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass die jetzt mehr mit dabei sind. Also, und ich finde, es ist auch stimmig. Also, das wurde ja auch schon so ein bisschen vorher angekündigt und dann dachte ich mir schon so, ich weiß nicht so genau, ne, wie machen sie das jetzt, dass sie die da mehr reinbekommen und wirkt das am Ende irgendwie erzwungen oder so. Aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Deswegen freue ich mich.
Ich muss zugeben, ich war am Anfang auch noch ein bisschen skeptisch, weil ich denke, ja, es ist eine Wednesday-Serie. Müssen wir jetzt wirklich eine Addams-Family-Serie draus machen, indem wir alle, die man so kennt aus der Addams-Family, wieder mit reinholt? Aber ich denke, es wird natürlich auch vielleicht eine Übergangssache sein, denn sie sind ja für einen bestimmten Zweck da. Die Eltern sollen damit helfen, diese Gala zu organisieren. Und deswegen finde ich es dann auch okay, wenn man sagt, Wednesday war erfolgreich, vielleicht auch wegen dem Addams-Family-Hintergrund. Jetzt wollen sie noch mehr drin haben und mehr von Catherine Zeta-Jones zu sehen, ist nicht verkehrt. Und auch den Bruder fand ich ganz spannend eigentlich, Paxley. Mhm. Der ist ja groß geworden in 3er Jahren.
Ja, total. Der sah noch sehr anders aus.
Und bekommt jetzt seine eigene Story, die ich auch ganz nett fand, die er da erhalten hat. Können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drüber reden, weil das ja nochmal ein eigenes Thema ist.
Ja.
Gehen wir weiter zu Wednesday und Enid. Die würde ich als Beziehungsgespann gerne noch diskutieren, denn die waren ja so im Doppelpack die Fanlieblinge in Staffel 1. Und jetzt treffen wir sie wieder und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Serie bringt sie in Staffel 2 auch auseinander, weil jetzt Enid auf einmal weiß, was Popularität ist und sie hat ihr Wolfpack, ihr Wolfsrudel gefunden und trennt sich von ihrem vorigen Freund Ajax, diesem Gorgon-Medusa-Kopf-Typen, was ich irgendwie auch ein bisschen schade fand und dachte, das ist aber nicht sehr sympathisch von ihr, dass sie ihm nicht mal richtig so den Korb gibt oder irgendwie einen Schlussstrich zieht, sondern...
Ja, total.
Ja, wie ging es dir damit?
Ja, also genau, es gibt ja dann auch eine neue Figur, den Bruno, ne, aus diesem Wolfsrudel, mit dem Enid dann ja auch anbandelt und ich finde tatsächlich die beiden eigentlich ganz süß so zusammen und wie sich das so entfaltet, aber genau, also dadurch, dass Enid einfach generell andere Dinge jetzt zu tun hat, so. Aber auch Wednesday sich ja auch von ihr so ein bisschen rauszieht, weil sie wiederum auch andere Sachen zu tun hat.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, sind die beiden halt nicht mehr so viel zusammen und haben nicht so viele Szenen und keifen sich dann auch eher so ein bisschen an. Und das finde ich bisher auch eher schade, weil ich mochte die beiden auch gerne zusammen, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht
das ist
dann
so
ein
typischer Storyplot-Arm, dass man sagt, okay, man muss sie jetzt erst auseinanderbringen, damit man sie wieder zusammen wahrscheinlich
genau,
schweißt.
Genau, weil das war ja ein bisschen der Arc in Staffel 1, ne, dass sie irgendwie so ein bisschen zusammen gefunden haben.
Yeah.
Und jetzt kann man das natürlich, also irgendwie muss man ja wieder Drama kreieren. Ne? Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass vielleicht die Staffel da aber dann auch wieder in diese Richtung geht am Ende. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall, genau. Aber das war einfach so ein bisschen, wo ich dachte, gibt mir jetzt erstmal kein gutes Gefühl, aber wird vielleicht der zweite Teil von Staffel 4 dann wieder einrenken. Mal gucken. Ansonsten sollten wir vielleicht noch kurz erklären, warum Xavier nicht mehr zurückgekehrt ist. Das ist ja, du hast ihn ja schon erwähnt, der war der dritte in diesem Love Triangle von Tyler ist das Monster. Mit dem wahrscheinlich werden sie jetzt nichts mehr anfangen. Und Xavier war ja der so ein bisschen, mit dem sie sich dann zusammen liiert hatte, fast widerwillig, also der Maler. Und die zweite Staffel erklärt jetzt relativ kurz und knackig, was passiert ist. Der wurde ja des Mordes beschuldigt und da hat sein Vater anscheinend gesagt, nee, gibt's nicht, das können wir nicht hinnehmen und hat ihn jetzt aus der Schule genommen und in die Schweiz gesteckt. Reichenbach wird genannt.
Genau, Reichenbach Academy oder so, ja, also anscheinend eine andere Schule. Genau, also so wird das ganz galant direkt in der ersten Folge eigentlich aufgelöst.
Mal schnell weg erklärt, da muss man sich nicht fragen, was los ist. Aber natürlich fragen sich die Leute trotzdem, was ist mit dem Schauspieler Percy Haines White? Willst du das nochmal kurz erklären, was da los war?
Ja, also genau, es wurden, glaube ich, auf Social Media Vorwürfe an ihn herangetragen von sexuellen Übergriffen. Genau, im Endeffekt gab es da im Endeffekt keine Beweise, beziehungsweise wurde das nicht komplett aufgelöst.
Nicht vor Gericht gebracht oder irgendwie sowas.
Nicht vor Gericht gekommen und sowas, aber ja, die Vermutung liegt nahe, dass deswegen er möglicherweise nicht mehr in Staffel 2 dabei ist. Also ob er ausgestiegen ist oder ausgestiegen wurde, das ist auch nicht so ganz klar.
Ja, okay.
Deswegen, aber ja, es wird wahrscheinlich daran gelegen haben.
Ja, das war für Netflix wahrscheinlich auch einfach zu sagen, ob das stimmt oder nicht, ganz egal, diese Sachen kursieren und das wollen wir nicht mit unserer Serie wahrscheinlich in Verbindung bringen, wenn er jetzt weiter dabei bleibt.
Genau, und auch inhaltlich macht es ja eigentlich auch Sinn, weil Jenna Ortega ja eben auch gesagt hat, ich möchte dieses Love Triangle nicht mehr und wenn man dann einen davon auch einfach rauskickt, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser umgehen und sich auf andere Dinge konzentrieren. Ja. Deswegen passt es eigentlich ganz gut zusammen. Also ich vermisse ihn nicht, muss ich sagen.
Ja, ich auch nicht. Ich muss auch zugeben, in diesem Love Triangle, wenn man sich entscheiden müsste, war auch mit Tyler immer die spannendere Figur. Aber na gut, mal gucken, was sie jetzt damit anstellen. Ansonsten kehrt vielleicht von den wichtigen Figuren, die wir in Staffel 1 schon hatten, noch die Sirene zurück. Wie heißt sie? Weißt du es?
Bianca Barclay. Genau.
Die jetzt eine neue Story bekommt, weil sie nämlich vom neuen Schulleiter dafür instrumentalisiert wird, wenn sie ihr Stipendium verlängert haben will, so durch die Blume gesagt, dann muss sie ihm helfen, gewisse Schalter umzulegen mit ihrer Fähigkeit, Leute umzustimmen. Mit ihrer Stimme hat sie ja da so eine Gabe. Und deshalb bekommt sie da zumindest irgendwie was zu tun, was ich ganz nett fand, dass sie nicht so nebenbei läuft. Das war in der ersten Staffel tatsächlich ein Stück weit so, dass ich dachte, so richtig zu tun hat sie nichts.
Ja, genau. Das sie war ja auch eher so über Xavier, weil sie war ja auch die Ex-Freundin von ihm irgendwie. Dann war das alles
jetzt
so ein bisschen
ist das weg,
Drama.
Genau, was hat sie jetzt? Mit,
nee, ich fand auch eigentlich ihre Storyline auch ganz gut.
Ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch viele neue Figuren, über die wir sprechen können. Ich fange mal vom Berühmtheitslevel ganz oben an. Steve Buscemi spielt den neuen Schulleiter, der jetzt Gwendolyn Christie ablöst. Barry Dort nennt er sich. Ist das für dich eine überzeugende Wahl, dass er jetzt die Schule leiten soll und wie er das so macht?
Ja, also ich mag ihn ganz gerne. Ich mag ihn auch als Schauspieler eigentlich ganz gerne und ich finde ihn lustig und so. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass er so einen krassen Gegensatz bildet zu Gwendolyn Christie's Larissa Weems, die ja so sehr war, wir müssen irgendwie mit den Normies so infitten, beziehungsweise uns so daran anpassen und so und wir dürfen irgendwie nicht über die Stränge schlagen und er ist ja jetzt wirklich komplettes Gegenteil und sagt so, wir sind Outcasts und
lasst eure Freaks raus.
Genau, wir sind stolz drauf und so und das finde ich eigentlich ganz schön auch, er bekommt ja dann auch so diese Storyline, dass er da diesen Fundraiser organisieren möchte, um eben die Schule zu stärken. Das finde ich eigentlich auch ganz stimmig. Was ich auch gut finde, ist, dass er aber hintenrum ja auch ein bisschen gemein ist, beziehungsweise ihn noch nicht so ganz durchschaut hat, so was jetzt eigentlich so dahinter steckt. Also er ist auch nicht nur so OneNote, sondern da gibt es irgendwie noch mehr und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man da jetzt noch mehr entdecken kann und noch nicht so genau weiß, wo geht's jetzt hin und ist er jetzt wirklich nett oder nicht.
Ja. Also ich finde, der hat schon ziemlich viel Zwielichtiges an sich, wo ich dachte, wiederholt sich jetzt so ein bisschen die Gwendolyn Christie Story, dass man denkt, das war jetzt nicht die beste Schulleiterin, jetzt haben wir schon wieder nicht den besten Schulleiter. Ja, ob man das jetzt wiederholen muss, kann man sich drüber streiten, aber generell finde ich so als Charakter, Kopf und Gesicht, als Schauspieler hat er ein sehr prägnantes Schauspiel und auch Auftreten passt er da total rein in diese Außenseiter-Schule.
Ja, kommt ja vielleicht auch drauf an, wie es dann am Ende aufgelöst wird, ne? Ob es dann stimmig ist oder nicht.
Wohingegen ich mit Billie Piper, die jetzt als Musiklehrerin Isadora Capri dazukommt, noch nicht so richtig warm geworden bin. Mhm. Weil ich kenne sie eigentlich, dass sie sehr gut auch so eine Fantasy-Serie mittragen kann aus Penny Dreadful. Mhm. Und jetzt ist es so, ja, okay, sie ist irgendwie da, will Musikunterricht geben, ist auch mal an der Seite zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn sie noch irgendwas zu tun bekommt, dann wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte, die wir noch nicht sehen können bei Netflix.
Ja, ich denke auch. Also bei ihr war ich jetzt auch so ein bisschen so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Ist halt, sie ist so da, aber...
Ja.
Ja.
Ja. Und dann mit dem Schauplatz der Psychiatrie haben wir dann auch noch neu dabei Dr. Rachel Fairburn, die Psychiaterin, gespielt von Thandie Newton, und ihre Assistentin Judy von Heather Mazzaro verkörpert, die jetzt eigentlich im Prinzip ja noch so einen Nebenstrang etablieren von was geht eigentlich hinter den Mauern dieses Nervenheilanstalt vor sich. Da war es bei mir tatsächlich ähnlich, dass ich gesagt habe, sie existieren, aber haben nicht so ein richtiges Profil in 4 Folgen für mich bekommen. Geht's dir anders?
Nee, ging mir tatsächlich auch so. Also ich finde, man hat irgendwie bei beiden direkt auch ein ungutes Gefühl gehabt. Also so vor allem auch bei Dr. Fairburn dachte ich irgendwie sehr so, okay, da steckt auch noch mehr dahinter, beziehungsweise von diesem ganzen Krankenhaus-Ding. Aber ja, viel hat man trotzdem nicht von ihnen gesehen.
Ja, ja. Also Klassik, also es sind natürlich auch viele neue Figuren. Man kann nicht alle gleich gut wahrscheinlich intensiv einführen.
Ja.
Umso schöner ist es, dass wir eine für mich jetzt auch schon neue Lieblingsfigur jetzt dabei haben. Zumindest fand ich sie ganz toll. Evie Templeton spielt nämlich Agnes DeMille. Mhm. Das ist, man hat sie auch im Trailer schon gesehen. Und dann bin ich jetzt froh, dass sie auch eine neue, größere Rolle kriegt. Sie ist so der Ultra-Fan von Wednesday und läuft ihr hinterher und findet alles toll, was Wednesday macht. Mhm. Und hat zusätzlich auch noch die Gabe, dass sie sich unsichtbar machen kann, was natürlich als Stalker eine interessante Gabe ist. Und sie wird dann aber auch immer mehr noch in die Handlung involviert. Also es ist nicht nur so ein Sidekick-Quest, sondern sie, ja, tritt auch richtig auf. Wie findest du sie als Wednesday-Stalkerin/Fan?
Finde ich total gut auch. Ich finde, sie hat auch so diese verrückten großen Augen irgendwie und dann genau mit diesen Zöpfen, um halt irgendwie ja so auszusehen wie Wednesday. Und sie wirkt einfach wirklich auch wie so eine kleine überbordende Wednesday-Version, das passt irgendwie schon ziemlich gut zusammen. Und ich finde es auch gut, wie sie im Endeffekt dann auch in die Handlung eingebaut wird. Ja.
Wie sie dann noch eher so reinrutscht in, wenn du schon hier bist, dann wirst du halt auch instrumentalisiert von mir.
Genau.
Aus Wednesdays Perspektive.
Ja.
Manchmal schon so ein bisschen Angst, dass sie dann auch in die Position von Enid kommen könnte, so als Freundin, wenn Enid sich wegentwickelt. Mal gucken, dass da ein bisschen Freundschaftskonkurrenz herrscht.
Ja, es war ja schon Eifersucht am Start, würde ich sagen.
Genau. Kein Liebesdreieck, sondern ein Freundschaftsdreieck diesmal. Genau, also das sind so für mich die wichtigsten neuen Hauptfiguren. Und dann gibt's natürlich noch viele Gaststars, wo man sich drüber freuen kann, wie ganz am Anfang Haley Joel Osment. Das Kind aus Sixth Sense ist jetzt groß geworden und spielt den Serienkiller des Kansas City Scorpers.
Ja, das fand ich ja irgendwie total witzig, weil das wurde ja im Vorfeld auch sehr groß irgendwie gemacht mit dem Teaser. Und im Endeffekt waren es dann wirklich nur die ersten 6 Minuten.
Und
dann kommt er nie wieder vor. So, ja, obwohl wissen wir ja noch nicht, ne? Vielleicht kommt er auch nochmal. Aber fand ich irgendwie ganz witzig, dass das dann auch sehr schnell erledigt
abgehakt war,
genau. Ja.
Ja. Ansonsten haben wir noch Joanna Lumley, die als Großmutter von Wednesday auftritt, also noch ein weiteres Addams Family Familienmitglied, die, finde ich, auch ganz gut reinpasst, so von ihrem Auftreten und wie sie an eine der besten Szenen für mich in dieser Staffel, wie sie diese Urne aufmacht und dann dran schnüffelt, als wäre es ein edler Wein und sagt, die Asche hat diese Komponenten und so.
Ja.
Dann sagt die, das ist so Wednesday in Reinform, bester Humor.
Ja, total. Sie finde ich auch bisher großartig. Also da habe ich auch noch große Hoffnung dann auf den Rest der Staffel.
Und Christopher Lloyd finde ich natürlich auch als Zurück aus die Zukunft, kennt man ihn als verrückten Professor und jetzt ist er als Professor.
Und auch als Onkel Fester aus den alten Addams Family.
Ach, da war er ja auch schon dabei,
genau.
Stimmt.
Deswegen
genau.
Ist er auch so ein bisschen ein Easter Egg für Fans dann.
Wen spielt er jetzt? Kannst du das kurz erklären?
Den Professor Orloff.
Beziehungsweise nur dessen Kopf.
Genau. Ja, genau.
Ja, unterrichtet so einfach, oder?
Ein Lehrer an der Nevermore Academy, genau, ein neuer.
Ja, wobei ich auch immer denke, Orloff klingt irgendwie auch so ein Stück weit wie Orlok, also aus Nosferatu, die Dracula-Version. Da, glaube ich, fließen viele Komponenten zusammen.
Mhm. Ja, das könnte sein. Ja.
Und bevor wir diese Komponenten noch etwas tiefer erforschen, gibt es hier noch einen kleinen Hinweis für euch Urlaubende da draußen. Da wird euch Max jetzt nämlich einen kleinen Tipp geben, was ihr tun könnt, wenn ihr im Stream verzweifelt, weil ihr nicht Zugriff habt auf eure Lieblingsserien und Filme.
Es ist Sommer und damit steht bei vielen natürlich die Urlaubszeit an. Und wenn Serienfans auch im Ausland nicht auf ihre Lieblingsserien verzichten wollen, dann ist NordVPN genau die richtige Lösung. NordVPN ist ein praktisches, virtuelles, privates Netzwerk, mit dem ihr euch mit nur einem Klick in einem von über 7800 Servern in 118 Ländern verbinden könnt und damit euren virtuellen Standort ganz nach euren Wünschen anpasst. Dank modernster Verschlüsselung seid ihr damit immer safe unterwegs, egal ob am Computer, via Browser, per Smartphone oder Tablet. Insgesamt könnt ihr 10 Geräte gleichzeitig verbinden. Das ist vor allem für Streaming-Fans besonders spannend. Stellt euch vor, ihr seid gerade im Urlaub im Ausland und wollt die neueste Folge eurer Lieblingsshow oder einen Film oder Livestream nicht verpassen, dann ist ein VPN der beste Urlaubsbegleiter. Denn die Inhalte bei Streamingdiensten sind in vielen Ländern unterschiedlich und da kann es passieren, dass eure Sendung oder sogar der ganze Streamingdienst an eurem Aufenthaltsort gar nicht verfügbar ist. Das Problem lässt sich aber mit einem Klick schnell lösen. Und weil NordVPN eines der schnellsten VPNs ist, seid ihr damit bestens ausgerüstet. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, es gibt nichts Nervigeres, als wenn ihr im Urlaub unbedingt was schauen wollt, aber ein zu langsames VPN benutzt und der Stream deshalb ständig hakt. Da ist die Entspannung dann schnell dahin. Wenn ihr NordVPN ausprobieren wollt, dann könnt ihr jetzt von einer großen Rabattaktion profitieren. Aktuell erhaltet ihr nämlich Rabatt aufs Abo und unterschiedliche Pakete. Und als Streamgestöber-Fans bekommt ihr sogar 4 Monate extra dazu, wenn ihr ein 2-Jahres-Paket wählt. Wenn ihr direkt zum Deal gelangen wollt oder weitere Infos zu NordVPN sucht, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Joanna, du hast, glaube ich, auch mir vorhin schon erzählt, es gibt auch ein paar Inspirationen, die Wednesday jetzt nutzt in Staffel 2, besonders berühmte Filme, die man vielleicht erst sieht, wenn man weiß, dass sie dahinter stecken. Was ist da zum Beispiel dabei, was jetzt Einfluss auf Staffel 2 genommen hat?
Ja, zum einen ist da Frankenstein, ne, also der alte Roman von Mary Shelley, der ja schon mehrfach verfilmt wurde. Die älteste Verfilmung ist, glaube ich, von 1930. Genau, und die Geschichte von Pugsley quasi in Wednesday, der ja einen Zombie zum
Leben erweckt. Hat ja so eine Elektrogabe, wie wir dann lernen.
Ja, genau.
Können wir ruhig mal genauer noch kurz drüber reden. Der Zombie heißt Slurp, also zumindest in den englischen Screenern, die wir gesehen haben. Wahrscheinlich dann im Deutschen sowas wie Schlurf oder so. Mal gucken.
Genau, also er wird quasi selber zu Dr. Frankenstein und hat dann sein eigenes Monster, was er so heranzüchtet. Ja. Und was natürlich für viel Chaos sorgt.
Und dafür, dass ich dachte, was soll jetzt der Bruder zu tun bekommen, finde ich, das eigentlich ist eine ganz nette Seitengeschichte, die sie ihm gegeben haben, weil das ist für mich so ein typisches von Junge kommt an eine neue Schule und baut erstmal Mist, indem er in irgendeiner Hütte da so ein Monster ankettet und sagt, oh, jetzt ist mein Haustier, der ist ganz lieb und tut nix.
Ja, total. Also fand ich auch sehr stimmig, fand ich auch eigentlich ganz schön, dass er mit Eugene sich da anfreundet. Eugene hat
diesen
ja in Staffel 1
ja.
sehr viel mit Wednesday irgendwie auch gemacht und jetzt ist Pugsley so ein bisschen mit ihm unterwegs. Und ja, ich fand die Story eigentlich auch ganz witzig und fand aber allein schon auch, wie diese Story eingeführt wird, ganz, ganz großartig. Ajax erzählt ja nämlich diese Geschichte von einem alten Lehrer, der eben da so Experimente gemacht hat und so weiter und so fort. Und ich fand, wie das aussah alleine schon, also das Design davon war so richtig typisch Tim Burton.
Genau,
so richtig,
also
so Frankenweenie, Corpse Bride mäßig, es war ganz toll.
Genau, man muss dazu sagen, es ist natürlich also richtig animiert, wir sind ja zwar eine Realserie, aber wir haben jetzt so ein, ich weiß gar nicht, was, Stop Motion wahrscheinlich schon? Oder zumindest was wie Stop Motion ein bisschen aussieht, die Animation.
Ja,
die
ich
dann
bin
diese,
nicht sicher, kann auch animiert sein.
Weiß ich auch nicht genau. Ja. Auf jeden Fall ist es sozusagen etwas, was uns ein bisschen rausnimmt aus der Handlung, um eine eigenständige Kurzgeschichte drin zu erzählen. Ich musste so ein bisschen an Harry Potter und das Märchen der drei Brüder denken, wo man auch so eine eigene Story sozusagen in einem neuen Stil animiert bekommt. Und ich fand es auch besonders schön, weil ja Tim Burton selbst schon in den 90ern mal eine Addams Family Animationsfilm machen wollte, der dann nichts geworden ist. Und jetzt kann er sozusagen in seiner Folge der Wednesday Staffel 2 sagen, ich habe hier nochmal was nachgereicht, in meinem Stil. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, ja, wie das so aussieht. Total. Außerdem finde ich schön, dass dann dieses Monster, was er dann aus diesem Baum holt oder was dann da rauskommt, dass es auch so eindeutig handgemacht ist. Also wir haben da so ein großes Loch hinten im Schädel und es ist alles sehr irgendwie faltig und schmierig und so. Und dafür, dass es ja sehr viel vorher Kritik auch gab an diesem animierten Monster in Staffel 1 von Wednesday, ist es jetzt eindeutig so ein, wir haben hier auch handgemachte, schöne, handfeste Monster für euch. Das hat mich dann überzeugt.
Total. Ja. Also das fand ich auch, das haben sie auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich das so zu Herzen genommen haben und auch so mehr praktische Effekte und auch mehr praktische Sets und so. Also vieles, was man sieht, ist tatsächlich dann so aufgebaut worden und sie haben weniger CGI verwendet und so. Und ich finde auch, dass man sieht es tatsächlich auch.
Denke ich auch.
In den neuen Folgen. Also es ist gelungen.
Beim Monster konnten sie es natürlich nicht ändern, dass es animiert war. Da können sie jetzt wahrscheinlich nicht einfach eine Puppe anschaffen.
Ja,
aber ich finde trotzdem, wir haben ja auch Momente, wo das Monster dann nochmal verwandelt zu sehen ist, dass es ein bisschen besser aussieht als noch in Staffel 1. Also natürlich hat es immer noch diese riesen Augen und alles, aber ja.
Ja.
Es ist mehr Liebe fürs Detail und für Masken vorhanden.
Ja, total. Und ich bin sowieso auch nicht die größte Hasserin von diesem Monster. Ich finde, für mich muss das auch nicht gruseliger sein. Also ich gehöre nicht zu dieser Fraktion, die sagt, es ist nicht gruselig genug und es sieht zu kindlich aus. Oder ich denke mir so, ach, wenn es jetzt ein bisschen echter aussehen würde, dann wäre es schön,
wieder zu
aber sonst,
ja. Okay, ja. Sehr schön. Also das ist die Frankenstein-Inspiration, die drin steckt.
Genau.
Was haben wir noch für Inspirationen?
Dann haben wir die Vögel, Klassiker von Hitchcock. Genau, es gibt nämlich diese Geschichte, die auch eigentlich ja direkt am Anfang eingeführt wird, ein Mord passiert einem Autofahrer, der auf der Strecke von Nevermore irgendwie, er wird von Vögeln angegriffen, das sehen wir, und da fliegt die ganze Zeit ein Rabe rum, der alles beobachtet und so, und Wednesday kriegt das auch alles so ein bisschen mit, und dieser Rabe beobachtet eigentlich so ziemlich alles, was so passiert in dieser Staffel.
Der einäugige Rabe, damit man irgendwie von den anderen Raben unterscheiden kann, wo ich auch dachte, Game of Thrones hatte einen dreieugigen Raben, jetzt haben wir hier den einäugigen.
Genau, und der wird auch für mehrere Morde noch verantwortlich in der Staffel. Und vor allem, glaube ich, die Szenen, wo halt einfach so diese Vogelherden da
rumsitzen und fliegen,
da sieht man schon sehr die Hitchcock-Inspiration. Ja.
Da hätte Hitchcock selbst, der ja für seine Vogelfobie bekannt war, wahrscheinlich auch schreiend reißaus ausgenommen. ansonsten ist es natürlich so, dass es auch relativ, also durch die Vögel, wenn man die so als Bedrohung hat, aber man weiß ja nicht, sind die jetzt eigenständige Bösewichte oder steckt da noch jemand dahinter?
Ja.
Das würde ich ein bisschen vielleicht als Kritikpunkt anmerken, dass man lange nicht so richtig weiß, was jetzt eigentlich die greifbare Bedrohung ist. Das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt, dass ich am Anfang, also in der Staffel 1 hatte man dieses Monster, also da geht irgendwas um, man weiß, was es ist, und die Vögel, da wird dann irgendwann gesagt, dass es wahrscheinlich jemand ist, der die Gabe hat, Vögel zu kontrollieren.
Ja.
Avian nennen sie das im Englischen, ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung dann sein wird.
Ging mir tatsächlich nicht so.
Okay.
Durch diesen einäugigen Raben, der da ja schon immer so ein bisschen als Strippenzieher oder als die Figur,
das Gesicht des Bösen,
war mir irgendwie schon so klar, dass irgendwie entweder da direkt eine Person hintersteckt oder durch diesen Raben
Das Monster
agiert.
War ja auch nur kontrolliert worden, wenn man so
Genau, deswegen, also das fand ich eigentlich schon ganz gut gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wo die das erste Mal auftauchen, weiß man ja auch noch nicht, wer Wednesday Stalkerin ist, beziehungsweise, ne, dass ja ihre Fan-Vorsitzende sie auch stalkt und so. Das wird ja noch nicht genau aufgelöst, deswegen vermischt sich das mir auch so ein bisschen. Ne? Man denkt so, ist das jetzt vielleicht auch
Dieser Stalker, der
am Ende von Staffel 1 angedeutet wurde, und wer ist es jetzt wirklich und so, und da werden dann ja auch einfach so ein paar falsche Fährten gelegt, deswegen fand ich das eigentlich ganz stimmig.
Jetzt, wo du sagst, ja, so ein klassisches Krimi-Prinzip von, man hat einen Verdächtigen, aber der hat dann anderswo Dreck am Stecken, als was man es vielleicht am Hut vermutet hätte. Ja, finde ich gut. Sonst noch Inspirationen, die eingeflossen sind? Außer die Vögel und Frankenstein?
Dann gab es noch Einer flog über das Kuckucksnest. Das ist ja ein Klassiker mit Jack Nicholson, der in einer psychiatrischen Anstalt sich befindet und dann einen Ausbruchsversuch plant. Und da sieht man natürlich auch Referenzen generell bei dem Willow Hill Krankenhaus beziehungsweise bei der Psychiatrie, in der Tyler sich da befindet. Es ist ja ein sehr großer Handlungsstrang auch, wie schon sagen, dass man sich da vielleicht so ein bisschen dran orientiert hat, ja.
Auf jeden Fall wird das da eingeflossen sein. Mal gucken, wie weit noch. Also so stark angekettet war Jack Nicholson dann zwar nicht, aber
nee.
Mal gucken, wer da vielleicht noch sonst noch so landet.
Das stimmt.
Und ansonsten haben wir natürlich diverse andere Story-Elemente noch. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über Enids Tod, den sie jetzt vorhersieht. Funktioniert das für dich als Antrieb, um jetzt die Story so ein bisschen in Schwung zu bringen? Oder sagst du, das ist für dich... Also bei mir war es ein Stück weit nämlich so, dass ich dachte... Ja, sie will da was verhindern, aber irgendwie glaube ich nicht, dass Wednesday-Fanliebling Enid wirklich töten wird. Da wird schon auch irgendwas verhindert werden können.
Oder? Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich glaube, das gibt ihr natürlich einerseits eine große Motivation, weil Enid wahrscheinlich die einzige Figur ist, für die sie sich ansatzweise interessiert oder die sie wirklich so gern hat, außerhalb ihrer Familie, sag ich jetzt mal. Ne? Deswegen ist sie wahrscheinlich auch die einzige, mit der man ja quasi diese Fallhöhe so aufmachen kann. Aber auf der anderen Seite... dachte ich mir auch so, natürlich wird sie nicht sterben. Also das wäre ja, wir sind hier ja nicht bei Game of Thrones, denke ich jetzt zumindest mal. Also wir wissen es ja nicht, ne, aber kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, ich auch nicht. Deswegen ist da wahrscheinlich aber auch so ähnlich wie dieser Horroransatz von, wir zeigen euch was potenziell Schauriges, aber es ist ja gar nicht so schlimm, weil ihr wisst ja, dass da wahrscheinlich nichts passieren wird.
Ja, wer weiß, vielleicht sterben dann ganz andere Leute, mit denen man das nicht rechnet.
Ja,
oder so. Deswegen, also,
mal gucken.
Schauen wir mal.
Und ansonsten hat ja noch Wednesday in Staffel 1 ihre Gabe entdeckt, dass sie da gewisse Visionen in die Zukunft hat, die ihr was vorhersagen können. Jetzt am Anfang von Staffel 2 werden wir vor die Tatsache gestellt, okay, sie hat die anscheinend geschult über die Ferien und ist da jetzt schon relativ firm drin. Nur damit sie die wieder weggenommen bekommt, denn sie hat ja dann dieses Buch, wird ja von ihrer Mutter ihr weggenommen, damit sie sich da nicht verausgabt. Und das dachte ich so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen fast schon ausgelutschtes Superhelden-Prinzip, dass man sagt, der Held oder die Heldin ist zu ihrer Kraft gekommen und jetzt muss man es wieder wegnehmen, um dann zu zeigen, wie der Mensch auch ohne die Kräfte klarkommt und heldenhaft sein kann.
Ja, beziehungsweise wie sie vielleicht dann auch wieder zurückbekommt.
Genau, also, ja. Genau. Deswegen, ja, also findest du das grundsätzlich spannend, dass Wednesday solche Kräfte hat oder würdest du da lieber sie noch in eine andere Richtung sich entwickeln sehen?
Ja, ich find's eigentlich schon ganz stimmig mit der Storyline, auch wie es aufgemacht wird, auch dass wir dann erfahren, dass zum Beispiel Morticia ja noch eine Schwester hat,
oder hatte, Ophelia,
die diese Gabe auch hat und dass da irgendwann mal was ganz Böses passiert ist mit ihr und so, das finde ich eigentlich schon spannend. Führt auch nochmal so ein bisschen in diese Adams-Family-Vergangenheit und so und gibt ihr ja dann auch nochmal so Konfliktpotenzial mit der Großmutter und auch mit ihrer Mutter und so. Deswegen macht es für mich eigentlich schon Sinn. Aber ja, du hast natürlich trotzdem recht. Ich glaube, so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass es eigentlich auch sehr...
Ein Trop ist, was
sehr
man hier
klischee-mäßig
bedient.
Ist. Ja. Ja, ja, das stimmt.
Ja, aber gut, Wednesday muss ja jetzt auch nicht das Rad neu erfinden. Insofern.
Nee, das tut es ja sowieso nicht.
Genau.
Also das ist aber auch nicht die Erwartung, oder?
Ich weiß nicht. Mit der man da reingeht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht die meisten.
Das ist ja auch, da können wir vielleicht auch später darüber reden, aber so Harry Potter ist ja auch eine sehr große Inspiration, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ich finde, mich erinnert ganz
viel an Harry Potter.
Da habe ich witzigerweise noch gar nicht so viel drüber nachgedacht,
okay.
Obwohl ich ja auch großer Harry Potter-Fan bin. Aber stimmt, ich hatte eher so ein Herr der Ringe-Moment. Ich weiß nicht, ob du den bemerkt hast. Die haben ja also dieses Bonfire, dieses Lagerfeuer mit dem Vogel. Und dann hebt dieser Vogel ab und dann fliegt er einmal über die Menschen drüber, die sich ducken und dann explodiert er im Himmel als Feuerwerk. Und ich dachte so, das haben die ja sowas von die Gefährten geklaut aus Herr der Ringe.
Bilbos Party.
Ja, total.
Oh.
Also bestimmt auch absichtsvoll, um zu sagen, hier, das ist eine kleine visuelle Anspielung für Fantasy-Fans. Aber ja. Aber gut, manchmal will man halt auch das sehen, was man schon kennt. Zum Beispiel das eiskalte Händchen ist für mich immer wieder ein Fanliebling, der gerne so viel auftauchen will, wie er möchte. Und ich finde es jetzt auch spannend, dass sie ihm so ein bisschen so eine Storyline geben von, er ist immer der brave Diener und tut, was alle sagen und soll jetzt auch mal hinterfragen, ob er genug gewertschätzt wird. Wenn Enid ihm jetzt so ein Puppenhaus oder so als Heim gibt, dann sollte er vielleicht mal drüber nachdenken, ob die Adams Family gut genug zu ihm ist.
Ja, das stimmt.
Ich nehme an, du siehst ihn auch gern rumkrabbeln und Dinge tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer wieder dann aber auch so skurril, dass ihn aber halt auch alle verstehen. Das ist immer wieder so ein Moment, so, ah ja, okay.
Nicht drüber nachdenken, aber, wie er sieht oder
ja, ja, genau, denkt. Aber so grundsätzlich finde ich es auch lustig.
Ja, ja. Ja. Genau, also davon immer gerne natürlich mehr. Und dann fand ich noch, es gibt ja noch eine recht große in Episode 3 Story, wo sie alle campen gehen.
Ja.
Wo ich dachte, wieso? Wieso geht jetzt Wednesdays Schule in Nevermore irgendwie campen? Man hat dann so einen Pfadfinder-Konkurrenzkampf mit so ein paar Menschen, die aber offenbar auch wissen, dass diese Outsider, diese Außenseiter existieren.
Ja.
War wahrscheinlich für mich zumindest, wenn ich zurückgucke auf Staffel 1, da gab es ja diesen Paddelwettbewerb. Wenn du dich erinnerst, wahrscheinlich jetzt so ein bisschen das von, wir müssen was Schulisches, was Wettbewerbsmäßiges reinbringen und das ist jetzt das, was wir haben, diesen Faden, wir klauen das, was andere vorher haben und müssen zu so einem Turm bringen.
Ja, ich glaube halt so generell sieht man ja relativ wenig vom Unterricht und sowas auch, ne? Deswegen irgendwie muss ja die Schule auch mal was bieten und so ein bisschen so Fun and Games, sage ich jetzt mal, irgendwie machen, aber ich fand tatsächlich auch die Folge, also ich fand es schon auch ganz lustig teilweise, was da so passiert, aber ich fand diesen Wettstreit mit diesen Boy Scouts, der hat mich überhaupt nicht abgeholt.
Nee, ich fand auch, der hat nicht so richtig in die Serie reingepasst. Nee. Also ich verstehe schon, warum man so ein bisschen sagt, ja, Schule und außerschulische Aktivitäten, um uns zu zeigen, wir sind noch eine Coming-of-Age-Serie, wo sich Schüler halt mit sowas auseinandersetzen müssen, aber ja, okay.
Ja, ich fand auch, also Anthony Michael Hall hat ja da auch den Scout-Anführer da gespielt, ne, den man ja aus... Na, oh, wie heißt das?
Ich habe ihn gar nicht wiedererkannt.
Ach Gott, jetzt fällt mir der Film nicht ein.
Ein Film?
Don't you forget about me. Hier, der Coming-of-Age-Film aus den 80ern. Den war der eine.
Breakfast Club.
Ja, danke schön. Oh mein Gott. Daher kennt man ihn.
Ach, okay.
Genau, deswegen, das wusste ich halt auch im Vorfeld schon. Dann dachte ich so, oh, wo wird er denn jetzt sein? Und dann war ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht von seiner Rolle
auch. So.
Und war so, okay, das, ja. Hat mich jetzt nicht so überzeugt.
Okay.
Ja.
Aber wenn wir schon bei Musik sind, wo schon so schön du singst, fand ich die Musikauswahl tatsächlich sehr passend in Staffel 2. Also da hatte ich immer wieder Momente, wo ich dachte, da hat jetzt jemand einen sehr schönen Song ausgewählt, so Bad Moon Rising am Lagerfeuer oder so, wo es dann auch so teilweise auch so, also nicht die Standard- oder die klassische Version des Songs gibt, sondern so melancholische, natürlich Wednesday angehauchte Interpretationen, wo ich auch dachte, Netflix bei Bridgerton hast du die Songs in so einem Klassik-Mantel und jetzt bei Wednesday in so einem Depri-Version.
Musste auch direkt an Bridgerton denken. Ja. Fand ich irgendwie auch witzig, dass sie das jetzt so machen, aber ich fand es eigentlich auch ganz stimmig, auch gerade weil sich Wednesday ja auch so vielen popkulturellen Sachen irgendwie bedient, finde ich, passt es auch, dass sie dann auch Songs verwenden.
Ja, eigentlich schon. Ja. Und dann hat man auch immer wieder, was mir zumindest aufgefallen ist, so ein paar kreative Einstellungen zwischendurch, wo man denkt, oh, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, irgendwie wo aus dem Mund eines Mordopfers heraus gucken wir in die Umgebung und dann kommt da diese Krähe raus oder so. Ich dachte, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Also wo die Serie auch noch versucht, ein bisschen verspielt auf der visuellen Ebene was zu machen. So generell muss ich zugeben, bei Staffel 2, wenn ich mir das so im Großen und Ganzen angucke, ist es für mich teilweise ein bisschen zusammengewürfelt, dass ich mich frage, will die Serie jetzt episodisch was erzählen oder doch irgendwie einen größeren Bogen aufmachen? Also wir haben Zombies, wir haben den Prank Day, wir haben diese Lagerfeuersache, dann gehen wir auf einmal campen und dann, ja, fehlt mir manchmal ein bisschen die Stringenz, aber am Ende kommen wir natürlich doch an einen Punkt raus, wo man sagt, okay, jetzt wollen wir wissen, wie es weitergeht. Aber du scheinst das Problem nicht unbedingt so gehabt zu haben, was ich herausgehört habe bisher.
Ich glaube, so war es ja in Staffel 1 auch so ein bisschen. Ne?
Ja,
es gab so diese übergeordnete
schon,
Story und dann muss man ja irgendwie die Episoden auch immer mit so einem kleinen Ziel vielleicht irgendwie so füllen und so, was man dann sieht. Ich fand das eigentlich ganz gut, aber ich dachte mir auch so, ihr macht sehr, sehr, sehr viele verschiedene Bösewichte auf gerade oder so.
Ja.
Ne? Also so. Oder Probleme. Also es gibt, genau. Dann gab es ja zum Beispiel auch noch diesen Kultanführer, der einmal ganz kurz im Fernsehen gezeigt wird. Auf einmal, ich weiß auch nicht, wo das herkam oder wie das eingeführt wurde, vielleicht habe ich es übersehen, aber auf einmal besucht Bianca ihre Mutter in so einem Bed and Breakfast oder so,
wo sie
da irgendwie sich
hat,
versteckt und sie ist anscheinend aus einem Kult ausgebrochen. Und dann sieht man ganz kurz im Fernsehen, wie irgendwie so ein Kultleader auf freiem Fuß ist oder so, wo ich dann auch so dachte, wo kommt das jetzt her? Wie passt das jetzt auch mit dem Rest zusammen?
Ja.
Das wurde ja auch bis zum Ende zumindest jetzt erstmal noch nicht aufgelöst und so, das kommt dann wahrscheinlich noch. Aber deswegen, ich fand so ein paar Sachen, wo ich echt so dachte, okay, also hier kommt echt so eins nach dem anderen. Und ich fand es auch sehr überraschend, dass im Endeffekt auch das Mysterium um, wer hinter dem Avian steckt. Ich dachte, das zieht sich durch die ganze Staffel und jetzt wissen wir es ja auch schon.
Erklär es doch einfach nochmal kurz so als Ende erklärt für Leute, die vielleicht nicht alles sofort verstanden haben. Was passiert am Ende dieser 4 Folgen? Was erfahren wir dann, um zumindest so eine kleine Mid-Season-Abschluss zu haben?
Ja, also, genau. Wednesday findet im Endeffekt heraus, dass in diesem Willow Hill Krankenhaus beziehungsweise in der Psychiatrie, dass dort eben dieser Lehrer, dieser alte Lehrer, von dem wir mal in dieser Animationsgeschichte da gehört haben, der dieses Monster erschaffen
war
hat.
War das dieser Augustus Stonehurst?
Augustus Stonehurst, genau, dass der da auch Insasse ist und seine Tochter steckt tatsächlich hinter diesem Avian. Sie hat dort eine Studie gegründet, Lois nennt die sich, Long-Term Outcast Integration Study, wo sie nach und nach quasi Insassen aus diesem Willow Hill Krankenhaus deren Tod quasi gefaked hat nach außen hin und die halt so ins unterste Verlies verschleppt hat, um Experimente an denen durchzuführen, weil sie quasi die übernatürlichen Kräfte der Outcasts erforschen wollte, um auch die Menschen, die diese Kräfte nicht haben, denen quasi auch diese Kräfte zur Verfügung zu stellen. Also das im Endeffekt hat so dahinter gesteckt.
Mhm. Und vielleicht sollte man dazu sagen, sie ist dann die Judy, also die Assistentin der Anstaltsleiterin Dr. Fairburn, die dann eigentlich gar nicht die Hauptstrippenzieherin ist, sondern sie hat es sozusagen als ihre Assistentin alles so gedeichselt.
Genau. Die hat man vorher auch nur, glaube ich, 1-2 Mal ganz kurz gesehen. Ja. Ne? Und dann kommt halt eben raus, sie steckt eigentlich dahinter. Und Wednesday befreit die Insassen alle daraus, auch ihre Tante Ophelia wahrscheinlich. Wissen wir noch nicht ganz genau, ob sie es wirklich ist, aber kann man schon von ausgehen. Genau, und am Ende kommt auch Tyler frei. Tyler legt sich dann auch nochmal mit Wednesday an. Wednesday fliegt aus dem Fenster, bewusstlos. Wird sie leben, wird sie sterben? Wir wissen es nicht. Ich denke, sie wird leben.
Wir wissen es schon.
Ja, sie muss leben, also sonst wird es ja keinen Sinn machen. Genau, aber Tyler bricht dann auch aus und ist wieder auf freiem Fuß. Also so kann man es eigentlich zusammenfassen, oder?
Genau. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass vorher auch noch Tylers Meisterin nochmal zurückkommt.
Genau,
Christina Ricci,
gibt es
ein Wiedersehen und die dann auch getötet wird.
Genau.
Und wenn wir dann
das
jetzt.
Das wusste man ja vorher auch nicht, dass sie nochmal wiederkommt.
Genau.
Das war eine Überraschung auf jeden Fall, ja.
Und wenn wir dann jetzt schon ein bisschen auch vielleicht in den Spekulationsteil, was in Staffel 2b passieren wird, einsteigen, fände ich es auch noch wichtig zu sagen, dass zu diesem Monster, der ja nun Tyler ist, wird auch vorher noch so eine Andeutung gemacht, wo gesagt wird, ja, wenn das Monster die sozusagen seine Herrin tötet, dann passieren ganz schlimme Dinge. Mhm. Man weiß ja nicht genau was, aber das ist natürlich auch schon eine Vorausdeutung darauf, dass da jetzt er nochmal genutzt werden wird im zweiten Teil der zweiten Staffel. Willst du ihn irgendwie rehabilitiert sehen oder was erhoffst du dir von seiner Rückkehr jetzt, nachdem er ja vorher nur angekettet im Keller saß?
Also meine Vermutung ist, die Staffel überzieht ja immer noch dieses Ding von wegen, wird Enid sterben oder nicht.
Mhm,
Enid hat ja Tyler angegriffen am Ende von Staffel 1 und ist ja der Grund, warum Tyler gefasst wurde. Und auch als Wednesday Tyler dann nochmal da im Krankenhaus besucht,
droht
sagt er
ja
auch,
Enid,
auch
ja,
so, ja, grüß mal Enid von mir. Deswegen meine Vermutung ist, er wird jetzt sich an Enid rächen wollen.
Aha.
Und das wird wahrscheinlich so die Hauptbedrohung für Wednesdays auch Vision sein.
Ja.
Deswegen, ich denke mal, da geht's irgendwie hin und dann.
Ich weiß noch nicht, wie dann Wednesday daran schuld sein kann, weil das hat sie ja in ihrer Vision auch vorhergesehen, dass sie sozusagen
Weil er wegen ihr ausgebrochen ist.
Ach so, ja, stimmt. Es wird ja gesagt, sie hat da vielleicht ein bisschen Mist gebaut, dass da alle rauskommen aus der Anstalt. Ja, okay, das
Genau. Ja, das ist ja auch, ich glaube, der letzte Satz, den sie irgendwie sagt, ist ja irgendwie so, ich habe alles schlimmer gemacht.
Mhm.
Viel schlimmer und so. Deswegen, also vielleicht, wird sich das irgendwie so entfalten.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, was ich gerne hätte, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da gibt's irgendwie einen krassen Kampf wahrscheinlich. Ja, könnte halt beides sein. Ne? Entweder er wird dann.
In Staffel 1 hatte ich aber so ein bisschen gehofft, dass er sozusagen diesen Hyde wieder aus sich rausgenommen bekommt und dann irgendwie in seine Redemption-Story antreten kann. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob sie das machen.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich fände beides, glaube ich, okay. Also wenn er jetzt sterben würde, fände ich es, glaube ich, okay. Aber ich fände es, glaube ich, auch okay, wenn er wenn er dann am Ende so zum Guten bekehrt wird und alle so sind, ja, okay.
Oder vielleicht sogar in die Schule kommt, wenn er jetzt eigene Fähigkeiten als Halt hat. Wer weiß. Aber dann kannst du ja nicht enttäuscht werden. Das ist ja schon mal gut in Sachen Monster von Staffel 2b.
Ja, ja, kommt drauf an. Ne? Also ich glaube, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie sie es noch weitermachen. Deswegen, ja.
Ansonsten wird natürlich der zweite Teil auch noch weiter auf dieses Lois-Programm eingehen, nehme ich mal an. Da sind jetzt Leute ausgebrochen. Vielleicht kommen dann auch mehr mit eigener Story noch mit rein. Vor allem natürlich die Schwester von Morticia, Ophelia, die häufig erwähnt wird in den ersten 4 Folgen jetzt und wo wir dann schon so viel an der Hand haben, dass ich sage, man muss jetzt irgendwas zu ihr machen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wurde ja auch schon angeteased, dass da irgendwie auch ein Clinch zwischen Morticia und Großmutter Adams halt irgendwie besteht, gerade wegen Ophelia und so. Also ich glaube, die kommen dann halt da auch nochmal mehr mit rein. Wir erfahren bestimmt, was dann da tatsächlich passiert ist. Und ich denke, Ophelia wird vielleicht auch Wednesday ein paar Tipps geben in Bezug auf ihre Gabe.
Auf ihre Kräfte, ja.
Weil da wurde ja auch irgendwann mal gesagt, so Wednesday hat gerade eigentlich gar nicht sowas wie
eine
Mentor oder Mentorin.
Die Mutter versucht zwar, aber die hat ja selbst diese Gabe nicht in dem Ausprägung.
Genau, mehr. Deswegen könnte das natürlich dann sie machen.
Ja,
also
wäre gut.
Ja.
Ich hatte auch noch ein bisschen nachgelesen, was so bekannt ist zu dieser Figur, weil sie ja schon vorher existierte, Ophelia Adams. Und habe nur gefunden, dass sie zum Beispiel fast Gomez geheiratet hätte.
Okay.
Bevor sie sich dann in dessen Cousin oder in den Cousin It verliebt hat, ist es dieses Haare gewesen mit dem Hut.
Die ist das, okay.
Und dass sie eher so als Gegenteil von Morticia bekannt ist. Also bunte Kleidung, frohes Gemüt, blonde Haare und dann gleichzeitig aber genauso aussehen soll. Deshalb frage ich mich jetzt, wird dann Catherine Zeta-Jones die nochmal spielen oder haben wir dann schon jemanden, also muss ja nicht der Serie sich an solche Sachen halten, die jetzt als Details vielleicht schon kursieren, sondern denkst du, wir kriegen da eine eigene Schauspielerin? Ist da schon irgendwas zu bekannt, wer sie spielen wird?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Es gibt ja so ein paar Stars, die angekündigt wurden, ohne dass man weiß, wen sie spielen werden und
ja,
die noch nicht aufgetreten sind.
Aber da gehörte, da gab es glaube ich keinen Namen.
Ich hatte auch nichts gefunden,
so zu passen könnte. Deswegen, ich meine, wir haben ja theoretisch sie schon gesehen, oder? Wednesday hat doch sie aus dem Verlies geholt und da hatte sie auf jeden Fall dunkle Haare, sie sah aber nicht aus wie Morticia.
Okay.
So ein bisschen verwahrlost aus.
Das hab ich gar nicht richtig mitbekommen.
Ja, doch, weil also Wednesday hat, glaube ich, ja schon selber verstanden, so dass es wahrscheinlich ihre Tante ist und dann hat sie sie als erstes geholt.
Okay, das war bei mir irgendwie nicht richtig angekommen. Es war schon spät, als ich die Folge geguckt habe.
Ja, du, alles gut.
Alles gut.
Da ist auch viel passiert, also
ist
das
gut,
kann
wenn
man
du
sich alles
hast.
Nicht merken. Also, ja.
Okay, ich dachte nämlich jetzt, ist es dann vielleicht Lady Gaga, die ja auch schon angekündigt wurde, noch als Gaststar, aber die wird dann wahrscheinlich jemand anderen spielen.
Genau, da wissen wir eigentlich schon, wen sie spielt.
Erzähl doch mal.
Die Lehrerin Rosalind Rodwood, glaube ich. Moment, das muss ich nochmal ganz kurz.
Neue Lehrer?
Nachgucken, eine Lehrerin. Genau, wo ich auch so denke, irgendwie auch spannend, dass sie auch noch nicht so richtig angekündigt wurde oder so, ne? Also normalerweise sieht man ja in den ersten paar Folgen eigentlich so alle wichtigen Figuren, die in der Staffel auftauchen.
Oder dass zumindest im Trailer schon irgendwie gezeigt wird, hier, die Lady Gaga kennt ihr, schaltet
genau,
ein.
Genau, also ich meine, ja, sie wollen es wahrscheinlich geheim halten und so weiter. Es gab tatsächlich einen ganz kleinen Hinweis auf ihre Figur, nämlich Morticia wohnt aktuell im Rodwood Cottage, in dieses Haus da, ne, wo sie jetzt gerade ist, weil sie ja den Fundraiser organisiert und so. Da sieht man ein einziges Mal ganz kurz ein Schild, wo Rodwood Cottage draufsteht und dachte ich mir so, das ist doch der Name von der Lady Gaga-Figur, aber ansonsten
das würde natürlich bedeuten, dass sie wahrscheinlich einflussreich und reich ist, wenn sie so ein Cottage nach ihr benannt ist oder vielleicht auch nach ihrer Familie, dass sie da irgendwie einer Dynastie angehört.
Genau, und dass sie vielleicht auch eine alte Lehrerin ist, die schon mal bei Nevermore war. Vielleicht wird sie auch in Bezug auf diesen Fundraiser dann zurückgeholt, so von wegen Hilf uns mitzuorganisieren oder als große Geldgeberin oder was auch immer.
Ich denke auch diese Gala, die ja die Eltern, Adams Eltern vorbereiten, die wird jetzt wahrscheinlich der große Höhepunkt von Staffel 2 werden, dass da dann alle Stränge zusammenlaufen, um zu sagen, hier sind alle wichtigen Figuren an einem Ort, hier kann was passieren und eskalieren. Vielleicht auch der Kult, der jetzt angedeutet wurde, noch, dass da noch irgendwas mit reinkommt.
Ja, das kann natürlich auch sein, dass sie auch ein bisschen was mit dem Kult noch zu tun hat.
Also, dass sie da involviert ist.
Genau, also es wurde ja nur einmal dieser Kult-Vorsitzende da mit Namen genannt, Gideon Sterling. Aber kann natürlich sein, dass sie da auch noch mitmischt.
Finde ich eine gute Theorie.
Weil irgendwie muss der Kult ja noch Sinn machen. Also das, ist ja das
nicht
stört mich tatsächlich am meisten aktuell. Ich bin so, das war so komisch und so
bisschen
random.
Bisschen plump noch durch die Hintertür reingeschubst.
Ja, also wirklich.
Na gut, sonst noch irgendwelche Theorien, die du loswerden willst zu Staffel 2, was passieren könnte, was angedeutet wurde?
Naja, Slurp ist ja auch noch auf freiem Fuß.
Stimmt,
ne?
Der Zombie ist ausgebrochen.
Da, und der hat ja auch quasi seinen Meister umgebracht, ne, den Augustus Stonehurst am Ende. Mhm. Und hat ja auch gesagt, so, ja, kennst du mich noch? Also da wissen wir ja quasi jetzt so seine Ursprungsgeschichte.
Der hatte ja auch ein paar Gehirne geschlürft und hatte sich jetzt doch, also zumindest sah es so aus, ein bisschen in die menschlichere Richtung entwickelt.
Genau, vielleicht wird er auch noch richtig zum Menschen, weiß man ja nicht.
Könnte
ne?
sein.
Also der wird auf jeden Fall auch noch für Chaos sorgen. Und ich denke mal, oder was ich mir auch wünschen würde, ist, dass dann auch Wednesday und Pugsley ein bisschen mehr zusammen machen, weil die hat man
Stimmt,
auch relativ
gar
wenig.
Nicht. Pugsley war mal so für sich, ja.
Genau. Ich meine, die hatten beide ihre eigenen Sachen so zu tun, aber auch gerade so die alten Addams-Family-Sachen leben ja auch immer sehr von dieser Pugsley und Wednesday-Dynamik.
Geschwisterbeziehung, ja.
Genau, deswegen, ich glaube, in Teil 2 wird dann durch diese ganze Slurp-Geschichte das so ein bisschen zusammengeführt auch noch.
Ja.
Aber
Finde ich gut, unterschreibe ich, dass ich das auch möchte.
Sehr gut.
Wann kommt denn jetzt nun Staffel 2 von Season 2 wirklich zu uns? Wie lange müssen wir warten, Johanna?
Ja, ziemlich genau einen Monat. Am 3. September ist es soweit.
Mhm.
Und die restlichen 4 Folgen kommen. Ja.
Das ist eine lange Wartezeit. Also bei Sandman mussten wir keinen ganzen Monat warten. Da kamen Anfang Juli die ersten 4 Folgen und Ende Juli die letzten 4 und dann nochmal eine.
Ja, ich finde es auch irgendwie komisch, ich weiß es nicht. Dann hätten sie vielleicht auch wirklich so eine Folge pro Woche machen können oder ich, ja.
Bisher hat ja Netflix noch keine wöchentliche Ausstrahlung. Also ich bin tatsächlich auch eher Fan, entweder ich will es ganz bingen oder ich will halt das Wöchentliche, dass ich dann jede Woche einschalten kann, um mich drüber zu freuen. Aber dieses Block, diese Blockausstrahlung bin ich auch nicht die größte Anhängerin von. Mal gucken. Also da experimentiert glaube ich, Netflix auch gerade ein bisschen, dass es sagt, so, jetzt habt ihr das Abo für den August gekauft, aber kauft doch noch das Abo für den September, damit ihr dann
ja,
wahrscheinlich, zu Ende gucken könnt.
Wahrscheinlich schon.
Mal gucken. Ja. Ansonsten wurde auch noch eine Staffel 3 bestellt, soweit ich weiß, zu Wednesday. Also man muss da nicht bangen, ob es weitergeht oder nicht. Das wissen wir schon.
Genau.
Sonst aber noch nichts weiter. Oder 3 ist auf jeden Fall erstmal die sichere Bank und dann schauen wir mal weiter.
Genau, also ich glaube, die Macher haben auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie gerne noch viel und lange weitermachen wollen würden. Aber genau, Staffel 3 ist erstmal bestätigt und die Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt nicht wieder 3 Jahre dauert. Aber ich denke, ohne den Streik und so weiter können die auf jeden Fall auch ein bisschen früher weitermachen. Ja. Und dann müssen wir vielleicht nur 2 Jahre warten. Aber ja.
Und außerdem wurde schon angedeutet, dass sie über eine Spin-off-Serie zu einer anderen Addams-Family-Figur nachdenken. Ist da schon mehr zu bekannt, außer diese sehr vagen Informationen?
Also 2023 gab es tatsächlich schon mal ein Gerücht, dass es eine eigene Serie über Onkel Fester geben soll.
Ah.
Es kann natürlich sein, dass das jetzt das Gleiche ist, ne, oder dass sich damit dieses Gerücht so ein bisschen bestätigt. Aber ja, hat natürlich noch niemand irgendwie was Konkretes zu gesagt, deswegen könnte auch jemand anderes sein.
Wahrscheinlich auch so ein Prequel oder sowas bietet sich ja auch einfach an, in jungen Jahren vielleicht Onkel Fester, wie er gelernt hat, Kakteen zu essen.
Das stimmt, ja.
Oder sowas irgendwie.
Oder Morticia und Gomez, wie sie sich kennengelernt haben.
Ja.
Und Morticia da
das,
die Schule aufgerollt hat mit den ganzen Morden und so,
die
sie dazu verantworten hatte.
Ja, klar, aber weil Wednesday bei Netflix ja, wie wir eingangs erklärt haben, schon so ein Erfolg ist, da können sie das jetzt einfach nicht brachliegen lassen und müssen wahrscheinlich auch noch andere Seitenarme ausprobieren, wo sie da noch Leute weiter an sich binden können.
Ja.
Mal gucken, welche Auswüchse das annimmt.
Ja, frage ich mich aber dann halt auch so zum Beispiel Onkel Fester, ob das so ein Zugpferd wäre. Wie
ist halt lustig
Wednesday,
als Nebenfigur,
ne?
Genau. Aber ob er auch eine Hauptserie tragen kann, mal schauen.
Ja, das. Ja, mal gucken.
Wir werden es herausfinden, ob wir wollen oder nicht.
Genau.
Gut, dann lass uns doch jetzt mal zu einem Fazit tatsächlich kommen. Wir haben jetzt auf Staffel 2 geschaut, die Details, die Figuren, natürlich auch ein bisschen, was uns noch erwarten könnte. Die zweite Staffel ist noch nicht zu Ende, das ist uns völlig klar. Deshalb ist es eher so ein Zwischenfazit von, wie hat uns bisher Staffel 2 gefallen? Magst du mal den Anfang machen? Was ist so dein Gefühl jetzt nach 4 Folgen?
Also, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand jetzt die ersten 4 Folgen sehr spannend und es war auch eine schlüssige Fortführung der ersten Staffel, aber auch mit noch so ein paar elevated Sachen, also gerade so auf visueller Ebene, dass sie da eine Schippe draufgelegt haben und das alles irgendwie einfach so ein bisschen besser aussieht, gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, dass die Addams Family auch mehr mit dabei ist und wir ein paar neue spannende Figuren haben, finde ich cool. Genau, aber ja, ich finde es auch einfach ein bisschen chaotisch und deswegen bin ich gespannt, wie sie es jetzt weiterführen und wie das Ganze dann aufgelöst wird.
Ja.
Mir ging's, so viel dazu.
Mir ging's ähnlich. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, weil ich halt Staffel 1 mochte, aber jetzt nicht super gefeiert habe. Insofern fand ich es unterhaltsam, morbid, lustig, wie man es sich erhofft hat. Etwas zusammengewürfelt, ein bisschen, vielleicht auch fühlt es sich an wie so ein großes Luftholen vor dem Finale, was jetzt in den 4 Folgen noch kommt, so ein Vorbereiten von dem, was uns noch erwartet. Aber ich denke, wer Staffel 1 mochte, wird auch sehr viel Spaß mit Staffel 2 haben. Insofern.
Auf jeden Fall.
Ja, könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen, wenn ihr bei Wednesday Staffel 2 einschaltet. Dann danke, Joanna, dass du hier warst, um mit mir über diese 4 Folgen von Staffel 2 zu reden.
Ja, sehr gerne.
Und wenn ihr noch eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns natürlich gern. Wir freuen uns immer auch, eure Stimmen und Einflüsse zu hören per E-Mail oder einfach in die Kommentare bei Spotify. Lasst uns auch gerne natürlich eine Bewertung bei Spotify da. Da freuen wir uns immer. Da helft ihr uns einfach, mit hohen Bewertungen auch gesehen zu werden, wenn ihr uns zurückgeben wollt etwas. Und ansonsten sagen wir einfach, wir sehen uns, hören uns nächsten Mittwoch wieder. Pünktlich Wednesday, ihr kennt das. Und bis dahin, tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.